Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Am Mikrofon Sabine Schmidt. Schönen guten Tag. Und das sind unsere Themen. Das Bundesverfassungsgericht hat heute den Berliner Mietendeckel gekippt. Was das für Mieter und Vermieter künftig bedeutet, dazu mehr zu Beginn dieser Sendung. Wir berichten außerdem über sogenannte Verschickungskinder. Millionen Kinder, die zwischen 1950 und 1980 in der Bundesrepublik in Kur geschickt worden sind und dort teilweise Schlimmstes erlebt haben. Viele dieser Kinder haben bis heute über ihre Erlebnisse geschwiegen. Doch es gibt einen neuen Zusammenschluss und diese Menschen wollen reden. Auch das werden wir bei Deutschland heute thematisieren. Und heute wird dem 74-jährigen Thomas Abel das Bundesverdienstkreuz verliehen. Der ehemalige Kinderarzt hat sich auf besondere Art und Weise für einen Holocaust-Gedenken eingesetzt. Seit mehr als einem Jahr gilt in Berlin der sogenannte Mietendeckel. Ein bundesweit einmaliges Gesetz, das die rot-rot-grüne Landesregierung verabschiedet hatte. Man wollte damit den extrem angestiegenen Mieten entgegentreten. Seit dem 23. Februar letztes Jahr sind die Mieten für 1,5 Millionen Wohnungen in Berlin erstmal eingefroren worden. Das heißt, sie durften nicht willkürlich erhöht werden, wurden teilweise sogar abgesenkt. Bei Neuvermietungen wurde eine gesetzlich festgelegte Obergrenze eingeführt. Doch heute hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass genau das alles nicht rechtens ist. Darüber möchte ich jetzt mit unserer Berliner Landeskorrespondentin Claudia van Laak sprechen. Frau van Laak, wie hat das Bundesverfassungsgericht diese Entscheidung begründet?
Ja, das Bundesverfassungsgericht hat ganz klar gesagt, liebes Land Berlin, liebes Abgeordnetenhaus, lieber Gesetzgeber in Berlin, ihr durftet dieses Gesetz gar nicht erlassen, denn für die Mietenpolitik ist der Bund zuständig. Und der Bund hat auch diesen gesamten Bereich geregelt, zum Beispiel mit der Mietpreisbremse. Und deshalb hat das Bundesverfassungsgericht das Berliner Landesgesetz für nichtig erklärt. Und das heißt auch, es gilt ab sofort nicht mehr.
Das gab es im vergangenen Jahr auch wirklich nur in Berlin. Ein Mietvertrag, in dem zwei verschiedene Mieten stehen, nämlich die, die die vergangenen Monate gezahlt werden mussten, und eine höhere Miete, die, falls es zu solch einem Gerichtsurteil kommt wie heute, dann künftig gezahlt werden muss. Schattenmiete nennt sich das. Was bedeutet das denn jetzt für die Berliner? Müssen sie ab dem 1. Mai ihren Dauerauftrag an die Vermieter erhöhen?
Eigentlich schon ab heute. Ja, sie müssen mehr Miete bezahlen. Im Grunde genommen, wie gesagt, ab heute und nicht erst ab dem 1. Mai. Und die Höhe der Miete, die bemisst sich dann am Mietspiegel. Der ist jetzt automatisch in Kraft getreten. Und das hat natürlich enorme Konsequenzen für fast alle Mieterinnen und Mieter in der Stadt. Ausgenommen sind diejenigen, die in Neubauten wohnen. Nur das so nebenbei bemerkt. Die Neubauwohnungen, die waren vom Mietendeckel ausgenommen. Und wir haben auf der Straße eine kleine Umfrage gemacht. Wie reagieren denn die Berliner Mieter auf das Urteil?
Ich bin jetzt ziemlich wahrscheinlich in den nächsten Wochen einer Mietrückforderung meiner Wohnungsbaugesellschaft damit konfrontiert. Ich finde, dass Berlin da trotzdem den richtigen Vorstoß gewagt hat und irgendwie ein gutes Signal in die Politik gesetzt hat.
Es ist schlimm für die, die kein Geld zurückgehalten haben und jetzt bezahlen müssen wahrscheinlich, ne?
Ich finde es empörend eigentlich. Ja, ich bin vor allen Dingen von den Linken enttäuscht, ja? Hassadeure.
Eigentlich fand ich den Mietendeckel eine schöne Sache. Ich hätte mich gefreut, wenn er geblieben wäre.
Keine Ahnung, ich fand es einen Schritt in die richtige Richtung für bezahlbaren Wohnraum. Und jetzt wird das wieder rückgängig gemacht. Ich habe sogar gehört, mit Rückzahlungen, was ich schwierig finde.
Soweit die ersten Reaktionen von Berliner Mietern.
Ja, man konnte es gerade in der Umfrage hören. Die Menschen haben die Rückzahlung angesprochen. Kann der Vermieter denn jetzt auch rückwirkend für die komplette Zeit die höheren Mieten zurückfordern?
Ja, das kann er, und zwar seit November, weil ab November wurden die Mieten abgesenkt für insgesamt 400.000 Mieterinnen und Mieter. Die haben davon profitiert, vorübergehend profitiert, muss man sagen. Und das hängt jetzt vom Vermieter ab, ob er dieses Geld zurückfordert oder nicht. Da gibt es die ersten Informationen. Zum Beispiel der größte Vermieter in Berlin, die Deutsche Wohnen, die haben über 100.000 Wohnungen in der Hauptstadt. Die sagen, ja, wir wollen das Geld zurückfordern. fördern. Andere Wohnungsbaugesellschaften werden das nicht tun, zum Beispiel die landeseigenen Gesellschaften. Die verzichten darauf und kommen damit den Mietern entgegen.
Betrachtet man den Mietendeckel aus Mietersicht, dann war das natürlich erstmal erfreulich. Aus Vermietersicht eher ärgerlich. Das hat auch dazu geführt, dass viele Vermieter ihre Wohnungen gar nicht erst vermietet haben. Die haben sie zurückgehalten, eben weil sie das Urteil erstmal abwarten wollten. Was hat das jetzt für Konsequenzen?
Ja, erstmal muss man sagen, dass dieses Gesetz wirklich zu einer enormen Verunsicherung auf beiden Seiten geführt hat und auch dazu zum Beispiel, dass Vermieter ihre Wohnungen in Eigentumswohnungen verwandelt haben, sprich verkauft haben. Und ich gehe davon aus, dass die Folge des Urteils jetzt sein wird, dass da eine Menge Bewegung auf dem Wohnungsmarkt sein wird. Also zum einen auch Verdrängung. Vielleicht müssen jetzt viele ausziehen, weil sie sich die hohen Mieten nicht mehr leisten können. Aber auch Umzüge und was das genau bedeutet, werden wir dann noch abwarten müssen.
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist ja eine ordentliche Schlappe für den rot-rot-grünen Berliner Senat. Hunderttausende Wähler fühlen sich jetzt wahrscheinlich auf Deutsch gesagt verarscht. Glauben Sie, dass das Konsequenzen auf das Wahlverhalten im September bei der anstehenden Landtagswahl haben könnte?
Das ist gut möglich, dass dadurch die Fortsetzung von Rot-Rot-Grün schwieriger werden könnte. Denn also ich schätze das so ein, dass die Rot-Rot-Grüne Koalition natürlich jetzt bei den Mieterinnen und Mietern Vertrauen verspielt hat. Die hat eben ein Gesetz erlassen, was nichtig ist. Und natürlich knallen da die Sektkorken gerade bei der CDU, auch bei der FDP und der AfD. Denn diese drei Parteien, die hatten von vornherein gesagt, das Gesetz ist verfassungswidrig. Sie sagen, das war ein Verfassungsbruch mit Ansage. Und natürlich erhofft sich gerade die CDU dadurch einen größeren Zuspruch bei den Wählerinnen und Wählern bei der Wahl im September.
Das Bundesverfassungsgericht hat heute den Berliner Mietendeckel gekippt. Claudia van Laak war das mit Konsequenzen für die Berliner Mieter und Vermieter. Dünne Kinder durften dorthin, um zuzunehmen, dicke Kinder, um abzuspecken, kränkliche Kinder, um wieder Kraft zu tanken. Ab den 1950er Jahren wurden Millionen Kinder in der Bundesrepublik auf Empfehlung von Schulärzten im Sommer zur Kur geschickt, mit der besten Absicht. Zurück kamen leider oft verstörte und misshandelte Kinder. Und manchmal glaubten die Eltern ihnen nicht, oft verschwiegen die Kinder ihre Erlebnisse. Doch viele der sogenannten Verschickungskinder wollen heute reden. Sie haben sich zusammengeschlossen. Renate Streit hat ihnen zugehört.
Zur Erholung aufs Land, zum Aufpäppeln in die sogenannte Kinderheilkur. Die Kölnerin Ute Kames hat das als Kind gleich 5-mal erlebt. Erinnern kann sie sich aber nur an ihren letzten Aufenthalt. Da war sie 10 Jahre alt und zieht heute ein bitteres Fazit.
Dass ich das meinem Kind nie angetan hätte. Also das war für mich immer klar, das wird so nicht laufen.
Auch Angelika Hermanns-Ehnert war 10, als sie zur Kinderkur geschickt wird. Zunächst freut sie sich noch auf Ferien auf dem Land. Die Realität ist anders.
Ich fühlte mich so kontrolliert und so eingeengt. Das war also mehr wie so eine Zwangsveranstaltung. Besonders unangenehm fand ich also die Mahlzeiten da. Es wurde da sehr viel Druck ausgeübt, wenn einer nicht aufgegessen hat. Oft wurden dann auch irgendwie alle bestraft und mussten sitzen bleiben, bis derjenige da aufgegessen hatte.
Sie schreibt nach Hause.
Bitte holt mich ab, sonst weine ich.
Und ihre Mutter holt sie. Für Angelika ist der Spuk vorbei. Diese Chance hat Ute Kames nicht. Ihre Hilferufe werden zensiert und gar nicht verschickt.
Die Briefe kamen einfach nicht zu Hause an. Und ich glaube, ich habe auf jeder Karte, in jedem Brief geschrieben, hier ist es schrecklich, ich will nach Hause, ich halte das nicht aus, holt mich ab.
Ute muss die vollen 6 Wochen bleiben, Tag für Tag unschöne Erlebnisse.
Ja, und dann hieß es, wir müssen zum Friseur. Und dann hat man mich in diesen schrecklich dunkelbraunen Friseurladen gesetzt. Also ich sehe mich heute noch förmlich in diesem Stuhl sitzen und man hat mir die Haare geschnitten. Ich guckte in den Spiegel und das war ganz schlimm für mich so, ne?
Wie Ute und Angelika wurden in den 50er bis 80er Jahren Millionen Kinder zur Kur geschickt, verschrieben vom Arzt oder Gesundheitsamt. Sie sollten gesünder und stärker werden. Die Methoden fragwürdig. In einem Bericht von 1963 heißt es:
Vom Aufstehen bis zum Schlafengehen führen die Kindertanten das Regiment. Ausgebildete Kindergärtnerinnen, Kinderpflegerinnen, Kinderkrankenschwestern und Krankengymnastinnen. Sie herrschen milde, aber bestimmt. Straffe Führung ist bei 120 Kindern nicht nur nötig. Sie wird von den Eltern und den Entsendestellen auch nachdrücklich verlangt.
Von Milde hat Ute Kames nichts gespürt, wohl aber die straffe Führung. Anbrüllen war an der Tagesordnung, sagt sie. Bis heute kann sie nicht kalt duschen, eine Folge ihres Kuraufenthalts.
Nach dem Baden musste man sich hinstellen und dann wurde man eiskalt abgeduscht, weil es ja angeblich sehr gesund ist. Und nachts auf Toilette gehen wurde nicht gerne gesehen. Dann standen die Betreuer im Türrahmen und fragen einen dann, wo geht ihr hin? Und auch Mittagsschlaf mussten wir in unseren Betten verbringen, ganz ruhig, wir durften uns nicht rühren. Und das waren 2 schreckliche Stunden für mich.
Diese Erlebnisse wirken nach, bis heute. Ute Kames verreist nicht gern, sie fühlt sich nur zu Hause sicher. Bei Angelika Hermanns-Ehnert ist es ähnlich.
Ich denke, dass das mich verunsichert hat. Das ist ein anstrengenderes Leben, denke ich, dadurch gewesen.
Dieser Mangel an Liebe war schlimm, sagt Ute Kames heute. Sie hätten mich ja nicht lieb haben müssen, aber wenigstens respektieren. Viele Fragen bleiben bis heute, ganz besonders eine.
Warum habt ihr so gehandelt, wie ihr gehandelt habt? Warum habt ihr das mit uns Kindern damals so gemacht?
Noch immer suchen Ute Kames und Angelika Hermanns-Ehnert Antworten, wie viele andere Verschickungskinder auch. Die Kölnerinnen haben vor einem Jahr eine Selbsthilfegruppe gegründet und sich mit anderen Verschickungskindern vernetzt, um aufzuarbeiten und um Antworten zu finden.
Sie haben keine Lust mehr zu schweigen, Verschickungskinder. Ein Beitrag war das von Renate Streit. Es wuchern Brombeerhecken dort, wo einst das Gleis 69 war. Ein Werbeplakat für die Erotikmesse von 2019 mischt sich in den Wildwuchs. Eine Plastiktüte zappelt in den Ästen. Die S-Bahn und der ICE rauschen vorbei. Erst auf den zweiten Blick ist zu sehen, dass hier einmal der Güterbahnhof Moabit war. Von keinem Ort aus in Berlin wurden so viele Juden in die Konzentrationslager deportiert. Mehr als 30.000. Zwischen 1942 und 1945. Ein Gedenkort, der wahrscheinlich in Vergessenheit geraten wäre, wäre da nicht Thomas Abel vom Verein Gleis 69. Der 74-jährige Kinderarzt, mittlerweile im Ruhestand, hat den Schutz dieses Gedenkortes mühsam erkämpft. Für seinen Einsatz wird ihm heute Nachmittag das Bundesverdienstkreuz verliehen. Und obwohl dieser zentrale Gedenkort durch die Auszeichnung wieder ein bisschen mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist, verwahrlost der historische Gedenkort im zentralen Stadtteil Moabit weiter. Es berichtet Sebastian Engelbrecht.
Von dem 270 Meter langen Bahnsteig am Gleis 69 sind 135 Meter geblieben. Das ursprüngliche Gleis ist nicht mehr zu sehen, aber die 120 Jahre alte verrostete Spundwand, die den Bahnsteig befestigte.
Die Spundwand rostend, verfallend, das ist die Begrenzung der Rampe zum Bahnkörper hin zum Gleis 69. Sie wird jetzt mittlerweile von Ratten auch durchwühlt und wir fürchten, dass sie in absehbarer Zeit so in ihrem historischen Vorhandensein es nicht mehr gibt.
Thomas Abel beschäftigt die Verwaltungen in Berlin seit 8 Jahren mit dieser Deportationsrampe und er lässt sie nicht in Ruhe. 2016 erreichte er, dass das Landesdenkmalamt die Rampe in der ganzen Länge unter Denkmalschutz stellte. Und 2017 wurde sogar der Gedenkort Güterbahnhof Moabit eingeweiht, gefördert vom Berliner Kultursenator und vom Bezirksamt Mitte. Ein 10 Meter langes Stück der Rampe zwischen Lebensmitteldiscounter und Baumarkt. Es ist abgetrennt vom längeren Teil durch den Parkplatz des Supermarkts und soll an die Deportationen erinnern, mit 2 Informationstafeln und 20 jungen Kiefern. Aber auch am offiziellen Gedenkort verrottet das Denkmal selbst. Und auch hier liegt Müll herum. Jemand hat die Grablichter umgeworfen, die hier eigentlich brennen sollten.
Man sieht oben Rattenlöcher und hier diese schon schräg stehenden und herausgebrochenen Teile. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren zunehmend mehr entwickelt.
Die historische Substanz löst sich langsam auf. Seit 2 Jahren verhandeln das Landesdenkmalamt, der Kultursenator und das Bezirksamt Mitte über das Thema. Aber es passiert nichts.
Dieses, ich sag mal, Ping-Pong-Spiel zwischen Landesebene und Bezirksebene, das geht eigentlich schon seit 2007, 2008. Das Land hat auf bezirkliche Zuständigkeit verwiesen, der Bezirk hat auf gesamtstädtische Zuständigkeit verwiesen. Und es hat also dann eben fast 30 Jahre nach der Wende gebraucht, bis dann hier 2017 wirklich ein bescheidener Gedenkort entstanden ist.
Das Ping-Pong-Spiel der Behörden geht weiter. Und wäre da nicht Thomas Abel, der 74-jährige Kinderarzt im Ruhestand, der seine ganze Energie der Erhaltung dieses historischen Ortes widmet, wäre hier bislang wohl wenig passiert.
Wir würden uns freuen, wenn das der Bezirk und die zuständige Senatsverwaltung auch mal zur Kenntnis nehmen und sich dazu entsprechenden Maßnahmen entschließen.
Für sein unermüdliches Engagement wird Abel vom Bundespräsidenten geehrt mit dem Bundesverdienstkreuz. Bezirksbürgermeister Stefan von Dassel übergibt ihm den Orden. Dabei hat von Dassels Bezirksamt die Entwicklung des Gedenkortes über Jahrzehnte vor allem mit behördentypischer Trägheit begleitet. Bis heute. Dem Vorwurf der Verwahrlosung hält das Bezirksamt auf Anfrage des Deutschlandfunks entgegen, der Gedenkort werde von einer privaten Firma gereinigt. Einen Rattenbefall habe man bisher nicht festgestellt. Zum Verfall der historischen Rampe schreibt der Pressesprecher des Bezirksamts, Christian Zielke:
Da das Flurstück, in dem sich alle aktuell sichtbaren Spundwände befinden, Eigentum der Firma Lidl ist, liegt nach dem Berliner Denkmalschutzgesetz die Instandhaltungspflicht für die Deportationsrampe bei dem privaten Grundstückseigentümer.
Nur das Landesdenkmalamt könne dem Eigentümer Auflagen zur Pflege des Denkmals erteilen, schreibt Zielke. Während die Behörden sich gegenseitig für zuständig erklären, sorgt sich Thomas Abel um Besucher, die am ehemaligen Güterbahnhof der Deportation ihrer Vorfahren gedenken wollen.
Die meisten werden dann doch sehr, sehr still und trauen sich auch gar nichts auch zu fragen, weil das Ganze hier eben sehr laut ist durch den Verkehrslärm.
Und der Zustand der Rampe werfe bei jeder Gedenkzeremonie die Frage nach dem Respekt vor den hier deportierten Menschen auf.
Man schämt sich, ich bin alter Berliner, man schämt sich für die Stadt und schämt sich auch für den Bezirk, dass das bis jetzt nicht anders gestaltet worden ist.
Heute Nachmittag bekommt Thomas Abel das Bundesverdienstkreuz für sein Engagement. Ein Beitrag war das von Sebastian Engelbrecht. Wie erreicht man in diesen schwierigen Zeiten eigentlich Schulverweigerer? Eine Sozialarbeiterin hat sich Gedanken gemacht. Thema gleich in der folgenden Sendung Campus und Karriere. Heute mit meiner Kollegin Stefanie Gebert. Ich bin Sabine Schmidt, danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.